Vater, ich danke dir für den Wilfried, der jetzt bereit ist, dein Wort auszulegen. Und ich bitte dich, dass du ihm Weisheit gibst und dass du uns alle offene Ohren und Herzen gibst, dass wir dein Wort verstehen. Okay, nochmal. Vater, ich danke dir für den Wilfried, der jetzt bereit ist, dein Wort zu teilen mit uns. Und ich bitte dich, dass du ihm die Dinge aufs Herz legst, die aber ja, von deinem Geist besonders aufs Herz gelegt kriegt hast. Danke für die Vorbereitung, die er schon gemacht hat. Und ich bitte dich, dass du uns offene Ohren schenkst, dass wir das hören, was du für uns bereit hast, dass du uns wieder deutlich machst, was dein Wort ist und was unsere Gedanken sind. Amen.
Amen. Danke dir. Ja, wir haben ja letzten Sonntag im 1. Korinther 14, also bei uns ist so, sieht man mich eigentlich so richtig, ja gut. Immer fortlaufend, im Korintherbrief sind wir momentan und sind bei 1. Korinther 14. Letzten Sonntag hatten wir von 1 bis 25 die Predigt und ich habe so gedacht, zufällig, in Anführungszeichen, war es so geführt oder Gott hat es so geführt, dass die Geisteswirkungen zum Thema waren, besonders die Gabe der Zungenrede. Martin hatte gepredigt und hatte drei Fragen zu Beginn seiner Predigt in den Raum gestellt. Hier stelle ich sie auf die Wiese. Ich möchte sie nochmal wiederholen, weil ich glaube, das ist auch heute noch wichtig. Also die erste Frage, möchtest du aufgebaut werden, wenn du schon hier bist? Möchtest du Gott anbeten? Und möchtest du, dass Gott dich als Werkzeug benutzt? Das Thema der Predigt war die vier Arten der Zungenrede, ihre Auswirkungen und Anwendungen. Und ich habe heute mich vorbereitet und letzte Woche, wo wir als Älteste schon getroffen haben, haben wir das schon besprochen. Ich habe nämlich aus 1. Korinther, also gerade weiter, den ersten Vers, der jetzt dran wäre, in 1. Korinther 14, Vers 26. Und den möchte ich einfach mal vorlesen und darauf beruht es dann alles andere, was jetzt noch kommt. Wie ist es nun, ihr Brüder, und ich füge noch hinzu, ihr Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas. Einen Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung, alles lasst zur Erbauung geschehen. Ja, dieser Vers hat uns als Älteste, Martin, Dave und mich, motiviert und wir haben uns überlegt, wie können wir das auch praktizieren. Und wir haben ausgemacht, dass jeder von uns drei einen Beitrag heute dazu gibt zu dieser Predigt oder wir teilen uns die Predigt besser gesagt. Außerdem ist ein weiterer Gedanke in 1. Korinther 14, 1 bis 25 uns noch wichtig geworden, der letzte Mal nicht thematisiert wurde. War auch nicht möglich, wenn man sich auf die Zungenrede konzentriert, weil von 1 bis 25 steht da noch ganz viel drin von Offenbarung, Erkenntnis, Weissagung oder Lehre. Und durch das Thema Sprachenrede sind diese Themen gar nicht aufgegriffen worden. Die Frage ist jetzt, wie ist es nun, ihr Brüder und Schwestern? Wenn wir zusammenkommen, hat jeder etwas. Ausrufezeichen oder Fragezeichen. Das heißt nicht, dass, wie es jetzt bei uns in der Gemeinde üblich ist, einige, zwei, drei, vier, fünf Leute, nämlich die, wo Moderation machen, die im Lobpreis sind, die predigen, was zum Gottesdienst beitragen. Und der Rest muss völlig passiv da sitzen und zuhören. Zwar gibt es bei uns fast immer jemanden, der ein Zeugnis sagt oder Gebetsanliegen weitergibt oder auch hin und wieder ein Lied von Gott bekommen hat und es uns weitergibt Aber Paulus fordert die Korinther ganz bewusst auf, dass jeder etwas hat. Einen Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede mit Auslegung, eine Offenbarung und alles soll zur Auferbauung der Gemeinde dienen. Und das wollen wir heute ansatzweise umsetzen. Im letzten Sonntag, wir machen ja nach dem Gottesdienst immer wieder noch so einen Kreis, wo wir das, was in der Predigt war, nochmal reflektieren und wo man nochmal so jeder eigentlich, der möchte, was sagen kann. Und da habe ich festgestellt, es waren doch einige Anfragen, warum die Sache mit dem Sprachengebet. Und ich habe mich nochmal mit beschäftigt und festgestellt, außerdem, dass es 4 verschiedene Arten von Sprachen gibt, gibt es auch ganz viele Stellen der Bibel. Man denkt als immer, na, im 1. Korinther 14 ist das einzigste Mal, wo so ganz konkret in der Bibel von Sprachen geredet wird. Das ist nicht der Fall. Und ich möchte ein paar Punkte nennen, wo das einfach von, in der Bibel erwähnt wird und für was es gut sein soll. Der erste Punkt ist, Jesus hat selbst das Sprachengebet angekündigt. Also es ist nicht eine Erfindung von den Korinthern oder von Paulus oder sonst irgendjemand, sondern Jesus hat selbst das Sprachengebet angekündigt. Und ich möchte dazu 2 Verse lesen, und zwar in Markus 16, 17 und 18, eine ganz bekannte Stelle, aber ich glaube, dieser eine Vers oder dieser eine Satz fällt oft so ein bisschen unter den Tisch. Die Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. Und ich denke und hoffe doch, dass alle, die hier sitzen, gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Also ganz allgemein gefasst für jeden, sie werden in neuen Sprachen beten. Es ist nicht ein Phänomen, das für Einzelne nur da ist, sondern es kann eigentlich jeder in Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Also das war die Aussage, die Jesus bei seiner Auffahrt gen Himmel an die Jünger gerichtet hat. Es ist jetzt nicht etwas, was ja gar nicht vorkommt, sondern es ist eine Ankündigung Jesus an jeden, der gläubig geworden ist. Das zweite ist, ich möchte nicht näher darauf eingehen, ich habe das alles zusammengefasst und auch Bibelstellen dazu und ich werde es im Anschluss von dem, was ich sage, jedem anbieten, wer das möchte, einfach mal daheim sich darüber Gedanken zu machen und die Bibelstellen vor allen Dingen nachzulesen, wie ich dazu komme und was die Bibel letztendlich dazu sagt. Zum Zweiten, beim gemeinsamen Beten in Sprachen erfahren wir die Einheit im Geist, die wir mit anderen Christen haben. Auch ein ganz wichtiger Punkt, wo kann die Einheit der Christen stattfinden? Es ist eine Möglichkeit. Drittens, das Sprachengebet entfacht in uns neu das Feuer für Jesus und für Evangelisation. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Manchmal fühlt man sich so ausgebrannt und denkt, ja, was ist mit mir los? Das Sprachengebet kann sehr wohl eine Hilfe sein. Viertens, beim Sprachengebet betest du im Willen Gottes. Die Frage ist immer, wenn wir beten, ist das tatsächlich der Wille Gottes? Meine Gedanken, die ich jetzt ausspreche, was mir jetzt gerade geschwind in den Kopf kommt, wenn ich in Sprachen bete, habe ich überhaupt keine Kontrolle. Und Martin hat es letzte Sonntag so schön gesagt, wenn Gott uns etwas gibt, gibt er uns nur was Gutes. Und der Gedanke, ja, das könnte ja was Dämonisches sein, was ich ausspreche, ist völlig absurd, weil Jesus sagt, selbst ein Vater wird seine Kinder niemals ein Skorpion oder Schlange oder sonst was geben, sondern er wird ihm was Gutes geben. Von daher, wenn wir die Gabe des Sprachengebetes haben, dann brauchen wir uns keine Sorgen machen. Wir werden etwas reden, was in Gottes Willen ist. Fünftens, Sprachengebet macht dich empfänglich und sensibel für tiefe Begegnungen mit Gott und für die Geheimnisse Gottes. Auch das ist ein Punkt, wo vielfach gar nicht so im Bewusstsein ist. Wir wünschen uns ja, dass wir intensive Beziehungen zu Gott haben, dass Gott zu uns redet und wir tiefe Begegnungen mit ihm empfangen. Und dazu ist das Sprachengebet auch eine Hilfe. Sechstens, wenn du in Sprachen betest, gibst du dem Heiligen Geist die Kontrolle ab. Auch das ist vielfach ein Problem bei Menschen, auch bei mir, dass ich denke, wow, ich möchte eigentlich gern wissen, was ich rede, und hier rede ich etwas und weiß überhaupt nicht was. Ich gebe ganz bewusst die Kontrolle ab und der Heilige Geist wird mich leiten und führen. Und das ist auch gut so. Siebtens, in Sprachen beten stärkt deinen Glauben. Also wenn wir in Sprachen beten und wir haben durchaus Situationen in Krankheit, in irgendwelchen Nöten, die wir erleben, die keine Menschen verschonen, dann ist das Sprachengebet wirklich etwas, was uns stärkt in unserem Glauben. Achtens, das Gebet in Sprachen gibt dir Erfrischung und neue Kraft. Auch das ist was Schönes zu erleben, wenn wir in Sprachen beten, das baut auf und gibt neue Kraft. Neuntens, das Sprachengebet befähigt dich zum Anbeten im Geist und in der Wahrheit. Auch das ist ein Wunsch, eigentlich sollte es von jedem Christen sein. Wir wollen Gott von ganzem Herzen anbeten. Das Sprachengebet ist eine Möglichkeit dazu. Ich sage ganz bewusst eine Möglichkeit. Es gibt auch noch andere. Und zum Schluss, das Sprachengebet ist eine mächtige Waffe in geistlichen Kämpfen. Und jeder Christ, der tatsächlich aktiv unterwegs ist, wird auch in geistliche Kämpfe verwickelt. Wir haben in Epheser 6 nicht umsonst diese Waffenrüstung bekommen, weil wir werden angegriffen, wir werden angefochten. Wir haben es nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen. Und das Sprachengebet ist eine gewaltige Waffe gegen diese Mächte und Dämonen, die uns durchaus auch bedrängen können. Und von daher ist es einfach wichtig, sich aus dieser Warte mal sich die Sache anzuschauen und zu betrachten. Noch ein Hinweis, ich habe das vorbereitet, wer das möchte, darf das gerne haben und sich das mal durchlesen. Wie schon gesagt, ich habe festgestellt, da ist viel Unsicherheit und viele Dinge nicht ganz klar. Es steht zu jedem Punkt 2, 3 Bibelstellen dabei und ich wünsche mir, wer da Fragen hat, nehmt euch Zeit in eurer stillen Zeit, lest es einmal durch und macht euch Gedanken darüber, weil die Bibel ist voll davon. Und oft heißt es, dass es nicht von Sprachen die Rede ist, sondern dass der Geist durch uns redet. Ich möchte zum Schluss noch die Stelle aus Epheser 6, 17 bis 18 lesen. Epheser 6, 17 bis 18, da steht, es ist die Waffenrüstung. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Das ist eine Seite, indem ihr zu jeder Zeit betet und mit allen Gebeten und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und in Fürbitte für alle Heiligen. Also wenn hier steht, im Flehen, im Geist, dann kann man durchaus auch das sehen, dass hier die Sprachenrede mit gemeint ist, wenn wir im Geist zu Gott reden, weil der Heilige Geist gibt uns diese Sprache. Und wir haben jetzt das letzte Woche gelesen, ich könnte euch das ruhig nochmal daheim durchlesen, 1. Korinther 1, 1 bis 25, Paulus sagt da wortwörtlich, ich wünschte, jeder würde so viel in Sprachen reden wie er, Paulus. Von daher ist diese Sache absolut nicht so abwegig. Und ich möchte jeden ermutigen, strebt danach. Auch das war letztes Mal Thema, dass wir uns danach ausstrecken, diese Begabung auch von Gott zu bekommen. Und er gibt sie uns auch. Betet darum und lasst euch einfach beschenken, damit wir in unserem Alltag, in den Herausforderungen, wo wir drinstehen, gewappnet sind und auch entsprechend reagieren können. Ich möchte jetzt weitergeben an Dave. Er wird den nächsten Part.
Na toll.
Kann man das spannen?
Das kann man vorne da noch spielen. Also ich laufe jetzt rum, verteile die Zettel, wer ihn haben will, streckt seine Hand aus.
Hallo? Ah, sehr gut. Hört man mich? Ja. Sehr schön. Also die Art, das so aufzuteilen, war eine gewisse Herausforderung für mich, weil ich das sehr gern immer recht detailliert vorbereite. Und jetzt muss ich schauen, was noch übrig geblieben ist. Und ich wollte mich eigentlich bewerben, als Erster dran zu sein. Dann ist es wie immer mal alleine predigt, aber am schwierigsten ist dann für Martin am Schluss. Ich möchte einfach am Anfang nochmal den Text lesen. Das wurde noch nicht getan. Nochmal die 1. Korinther 14, 1 bis 25. Strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen, am meisten aber, dass ihr weissagt. Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen reden würdet. Noch viel mehr aber, dass ihr weissagen würdet. Denn wer weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Nun aber, ihr Brüder, wenn ich zu euch käme und in Sprachen redete, was würde ich euch nützen? Wenn ich nicht zu euch redete, sei es durch Offenbarung oder durch Erkenntnis oder durch Weissagung oder durch Lehre. Ist es doch ebenso mit den leblosen Instrumenten, die einen Laut von sich geben, sei es eine Flöte oder eine Harfe, wenn sie nicht bestimmte Töne geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Ebenso auch, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie kann man verstehen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Es gibt wohl mancherlei Arten von Stimmen in der Welt und keine von ihnen ist ohne Laut. Wenn ich nun den Sinn des Lautes nicht kenne, so werde ich dem Redenden ein Fremder sein und der Redende für mich ein Fremder. Also auch ihr, da ihr eifrig nach Geisteswirkungen trachtet, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Darum, wer in einer Sprache redet, der bete, dass er es auch auslegen kann. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet zwar mein Geist, aber mein Verstand ist ohne Frucht. Wie soll es nun sein? Ich will mit dem Geist beten, ich will aber auch mit dem Verstand beten. Ich will mit dem Geist Lob singen, ich will aber auch mit dem Verstand Lob singen. Sonst, wenn du mit dem Geist den Lobpreis sprichst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er nicht weiß, was du sagst? Du magst wohl schön Dank sagen, aber der andere wird nicht erbaut. Ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle, aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in einer Sprache. Ihr Brüder werdet nicht Kinder im Verständnis, sondern in der Bosheit seid Unmündige, im Verständnis aber werdet erwachsen. Im Gesetz steht geschrieben, ich will mit fremden Sprachen und mit fremden Lippen zu diesem Volk reden, aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Darum dienen die Sprachen als ein Zeichen, und zwar nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung aber ist nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Wenn nun die ganze Gemeinde am selben Ort zusammenkäme und alle würden in Sprachen reden und es kämen Unkundige oder Ungläubige herein, würden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Wenn aber alle weissagten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger herein, so würde er von allen überführt, von allen erforscht. Und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. Das ist der Text von 1. Korinther 14, 1 bis 25. Und Wilfried hat schon gesagt, wir haben letzten Sonntag auch schon eine Predigt darüber gehört von Martin. Und er hat bewusst ganz am Anfang gesagt, ich picke aus diesem Text die Zungenrede heraus und rede und lehre über diese Zungenrede. Und es war sicher interessant, also auch für mich vieles, wo ich gedacht habe, da muss ich mal nochmal drüber nachdenken. Deshalb sicher auch gut, dass Wilfried nochmal ein paar Bibelstellen rausgesucht hat zu dem Thema, dass man sich mit dem befassen kann, mit der Zungenrede. In unserem Text geht es aber nicht nur um Zungenrede, sondern um Zungenrede und um Weissagen. Und wenn man diese beiden Geisteswirkungen nebeneinander stellt oder miteinander vergleicht, dann sind die nicht gleichwertig. Paulus macht da einen ganz klaren Unterschied. Wenn man allein den Vers 1 nimmt, strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen, am meisten, dass ihr weissagt. Also nicht gleich stark, sondern am meisten, dass ihr weissagt. Oder in Vers 5, ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen reden würdet, aber vielmehr, dass ihr weissagen würdet. Also ich wünschte, ihr würdet in Sprachen reden, aber vielmehr, dass ihr weissagen würdet. Denn wer weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Und noch Vers 19 sagt Paulus, in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise, als 10.000 Worte in einer Sprache. Also Weissagen und Zungenrede, das ist, was die Gemeinde betrifft, nicht gleichwertig. Weil das Ziel ist die Erbauung der Gemeinde und bei der Zungenrede, das hat Martin auch ganz deutlich herausgestellt, wird man selber erbaut. Das ist für einen selber. Aber in der Gemeinde geht es um die Erbauung der Gemeinde und deshalb ist in der Gemeinde das Weissagen viel höher als die Zungenrede. Heißt in Vers 4, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst, wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Und in Vers 16, sonst, wenn du mit dem Geist den Lobpreis sprichst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er nicht weiß, was du sagst? Du magst wohl schön Dank sagen, aber der andere wird nicht erbaut. Also Weissagen ist in der Gemeinde höher als Zungenrede. Zu Hause ist es vielleicht umgekehrt, es steht nicht da, aber ich könnte mir vorstellen, dass es zu Hause im Kämmerlein für sich alleine andersrum ist, aber in der Gemeinde ist Weissagen höher als Zungenrede. Aber was genau ist Weissagen? Prinzipiell ist Weissagen oder prophetisch reden immer ein Weitersagen. Also nicht ein aus sich raus sagen, sondern ein von Gott her sagen. Ein Mensch ist in der Gegenwart Gottes und spricht aus dieser Gegenwart heraus. Der Inhalt kann ganz unterschiedlich sein, was geweissagt wird. Es kann Ereignisse sein, zukünftige Ereignisse, es kann Ermahnungen, Warnungen sein, es kann Sünde aufgedeckt werden, es kann Verborgenes ans Licht kommen. Das ist Weissagen, das kann der Inhalt von einer Weissagung sein. Und auch die Zielgruppe, zu der man spricht, kann ganz unterschiedlich sein. Ich kann Weissagen über die ganze Menschheit, über eine einzelne Gruppe von Menschen. Ich kann Weissagen über eine einzelne Person oder auch über Dinge, die passieren werden. Also der Inhalt und die Gruppe, die man anspricht, können sehr unterschiedlich sein. Und es gibt in der Bibel sehr viele Beispiele von Weissagungen. Es gibt natürlich viele Ereignisse, die in der Bibel vorhergesagt wurden. Und jetzt nicht nur im Alten Testament, wo Propheten was angekündigt haben, auch im Neuen Testament findet man in der Apostelgeschichte zum Beispiel den Propheten Agabus, der an 2 Stellen prophetisch redet und von Dingen spricht, die in Kürze eintreten, wo Paulus sagt, dass er gefesselt wird, wenn er nach Jerusalem geht und das passiert dann wenig später. Oder er sagt eine Hungersnot voraus und die tritt dann auch wirklich ein. Also Ereignisse, die er vorhersagt. Und in unserem Text heißt es im 24. Vers, wenn aber alle weissagten, also in der Gemeinde, wenn alle weissagen würden und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger herein, so würde er von allen überführt und von allen erforscht. Und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar, und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. Also das muss aus meiner Sicht dann so sein, dass da geredet wird und derjenige, der da unkundig reinkommt, merkt, oh, die reden von mir, die reden Dinge, die können die gar nicht wissen. Und dann wird derjenige überführt und fällt auf sein Angesicht und merkt, hier ist ein Geist am Wirken, der einfach Verborgenes aufdeckt, wo geweissagt wird. Also Weissagen heißt, Dinge reden von Gott her, aus Gottes Gegenwart herausreden. Das kann ein Gespräch sein, Zweiergespräch, das kann auch eine Predigt sein, und es ist auch der Wunsch, wenn wir predigen, dass es Weissagen ist, dass es die Herzen erreicht, dass es aus Gottes Gegenwart in das Herz der Menschen vordringt. Das ist quasi diese Müdigkeit, die man vielleicht hat, den Schutzwall, den man um sich aufgebaut hat, um sein Herz aufgebaut hat, dass es an dem allem vorbeigeht und das geredete Wort einfach ins Herz trifft und irgendjemand hier sitzt und sagt, oh, das ist genau für mich, das trifft mich jetzt genau ins Herz. Und das kann kein Mensch tun, das kann nur der Heilige Geist tun. Weissagen heißt, aus der Gegenwart Gottes heraus zu reden. Und mein letzter Punkt ist, auch die Bibel ist ein Buch der Weissagungen. Heißt zum Beispiel in 1. Petrus 1, Vers 20, dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Also die Bibel ist ein Buch der Weissagung, weil immer von Gott, aus Gottes Gegenwart heraus geredet wurde. Und deshalb ist es kein Menschenwort, sondern es ist Gottes Wort. Es ist eine Weissagung. Und deshalb hat die Weissagung auch ein bisschen, aus meiner Sicht, die Bedeutung hat sich ein bisschen gewandelt mit dem Abschluss der Bibel. Also während die Bibel noch, das ist ja über mehrere tausend Jahre entstanden, und während dieser Phase wurde immer wieder geweissagt und es kam was Neues dazu, denn jemand hat gesprochen und es wurde ein neues Buch in diesem Kanon. Aber der Kanon ist zum Abschluss gebracht und in Offenbarung 22, Vers 18 und 19 steht, für wahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Dieses Buch ist ein Buch der Weissagung. Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten dieses Buches, dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Also das Weissagen hat sich dahingehend verändert, dass jede Weissagung, die seit Abschluss der Bibel getätigt wird, sich an der Bibel messen muss. Es ist nicht mehr so, dass man noch was dazukommen würde und keine Weissagung darf auch was wegnehmen und sagen, das stimmt doch nicht so, sondern jede Weissagung, die seit dem Abschluss der Bibel gesprochen wird, muss sich an der Bibel messen. Das waren meine drei Punkte. Weissagen ist in der Gemeinde höher als die Zungenrede und Weissagen ist Reden aus der Gegenwart Gottes heraus. Und alle Weissagungen müssen sich an der Bibel messen. Jetzt bin ich gespannt, was Martin noch übrig hat.
Ja, das sind die Verschiedenartigkeiten. Dave hat mehr Höhe, ich mehr Tiefe. Hier ist ein Problem, ich bin kein Urchrist. Also ich habe weder am Handgelenk die Uhr noch da vorne eine. Ich rede jetzt, was ich denke, dass ich zu reden habe. Die Bibel wiederholt sich sehr oft. Petrus sagt auch mal, ich bin es nicht leid, euch dasselbe immer wieder zu sagen, weil so festigt sich's bei euch. Und so überschneidet sich bestimmt das eine oder andere. Ganz vorweg. Heißt ja, es gibt die Gaben, Apostel, Prophet, Lehrer, Wunderkräfte, Heilungen, Hilfeleistung, Leitung, Sprachen. Und ich bin letzte Woche nach der Predigt gefragt worden, ob ich denn denke, dass jeder so eine Gabe hat. Und das für immer und permanent? Nö, denke ich nicht. Also, es ist in meinem Leben passiert, dass Menschen durch mein Gebet geheilt wurden. Ich bin aber nicht der Heiler. Es ist passiert, dass Gott mir Prophetien gegeben hat, aber ich bin nicht der Prophet. Und ich stehe wohl oft da und lehre, aber ich bin nicht der Lehrer. Und Gott gibt jedem im richtigen Moment die richtige Gabe. Was ist, wenn einer vor dir ist, schwerst verletzt, braucht Gebet und sagst, ach schade, unser Heiler ist nicht da. Hey, unser Heiler ist Jesus. Und er hat zu dir gesagt, leg die Hände auf und gut ist. Was ist, wenn du den Eindruck hast, du sollst jemand was ganz konkret sagen? Ach schade, wenn jetzt unser Prophet da wäre, dann könnte ich dem sagen, dass der dem sagen soll, was da dran ist. Nein, dann sagt Gott dir das, benutzt das. Wenn jetzt irgendwo, ihr habt eine Gemeinschaft und der, der üblicherweise lehrt, kommt nicht. Und du hast was auf dem Herzen zu lehren. Ich würde es ja sagen, aber ich bin ja kein Lehrer. Hallo, es ist immer Jesus und er benutzt uns. Und ich denke, wenn wir uns danach ausstrecken sollen, nach den Geistesgaben, dann sollen wir uns ausstrecken, dass er uns benutzen kann. Und dann sollen wir bereit sein. Und wenn ich bereit bin und mich danach ausstrecke und wenn ich erlebt habe, mehrmals, dass Gott mich benutzt, auch auf Dinge, die er noch nie in meinem Leben getan hat, dann sage ich, mach du. Im dümmsten Fall kann ich mich blamieren. Und dann? Ich bin ja sowieso tot. Also ich kann mich nicht mehr blamieren. Und im besten Fall wirkt Gott durch mich. Okay. Jetzt zwei, drei Punkte zum Thema Weissagung, Prophetie. Ich setze das gleich, Weissagung, Prophetie, weil ich habe keinen Unterschied gefunden, wie ich geforscht habe. Und was ist Weissagung und Prophetie? Dave hat schon was dazu gesagt. Und ich sage einfach, wenn ich weissage, dann rede ich Dinge, die ich nicht wissen kann. Gott offenbart Zusammenhänge oder er kündigt Zukünftiges an. Aber es sind immer Sachen, die ich nicht weiß. Und auch nochmal in diesen Versen 1 bis 4, dass wir danach streben sollen, weiß zu sagen. Und dann nochmal was Wichtiges, was Dave auch betont hat. Wer weiß sagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Und wer weiß sagt, erbaut die Gemeinde. Und später im Vers 12, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Also es geht immer um die Erbauung in der Gemeinde, die Erbauung von anderen. Das heißt, Weissagung muss in der Gemeinde immer dazu dienen, dass Auferbauung geschieht. Und zu Auferbauung gehört auch schützen, bewahren und vorbereiten. Auch das baut auf. Auferbauung kann sein aufmunternde, tröstende, liebevolle Nachrichten. Wenn ich weiß, da hat jemand eine Not und Gott gibt mir aufs Herz, ihm mitzuteilen. Gott kennt deine Not und Gott hat einen Ausweg. Und das soll ich dir ganz konkret jetzt zusprechen. Du wirst sehen, da tut Gott was. Im besten Fall sagt mir Gott sogar wie und was. Aber das ist Auferbauung, wenn ich jemand solche Worte weitergebe. Oder wenn jemand vor großen Problemen steht und es gibt ganz konkrete Verheißungen in der Bibel für diesen Fall, ihn daran zu erinnern. Guck mal, was denn hier steht. Etwas, was dazu dient, dass derjenige auferbaut wird, wieder Mut hat, im Glauben stark wird. Auferbauung oder Erbauung kann aber auch sein, es ist eine Vorbereitung auf unangenehme Dinge. Dass ich vorbereitet werde oder dass ich die Aufgabe habe, jemandem was mitzuteilen. Pass auf, ich denke, da braut sich was zusammen, aber Gott ist in Kontrolle und du hast die Kraft, durch ihn da durchzugehen. Gott lässt uns nicht ins offene Messer laufen, sondern er gibt uns dann vorher schon Bescheid, dass da etwas auf uns zukommt. Und es kann durchaus sein, dass Gott dir so eine Botschaft gibt, dass du die weitergeben sollst. Und auch das ist Auferbauung, dass der andere nicht blind ins offene Messer läuft. Und Auferbauung geschieht, wenn du jetzt in der Gemeinschaft bist und es kommt ein Unkundiger herein, ein Ungläubiger, ein verlorener Sünder. Und durch das, was in der Gemeinde geschieht, bekehrt er sich. Was tut das mit der Gemeinde? Ach schade, jetzt müssen wir das Abendmahl nochmal mit jemandem teilen. Nein, es ist Auferbauung. Es ist Freude. Das heißt, wenn durch Weissagung ein Mensch errettet wird, dann baut es die Gemeinde auch auf. Und den natürlich auch. Aber er ist ja in dem Moment schon Teil der Gemeinde dann. Und ich möchte euch mal ein Beispiel schildern, muss ich aufpassen, das könnte ich auch eine halbe Stunde lang machen, wo Gott ganz konkret bei mir prophetisch gewirkt hat. Ich habe mitorganisiert ein Fest, umsonst und draußen im Freien, 300, 400 Leute, großes Festzelt, Notstromaggregat, Lobpreis, Übernachtungen. Und es war ganz bewusst nicht von einer Denomination aus oder von keinem Verein und kein Förderkreis, sondern wir waren einfach ein Haufen Christen, die gesagt haben, wir wollen ein Fest zur Ehre Gottes veranstalten, an dem wirklich nur er die Ehre kriegt und nichts Sonstiges dahinter steht. Und das war draußen auf einer Wiese im Grünen, weit weg in Bayern, da ist auch viel Land. Und am Freitagnachmittag war noch niemand da und ich war so auf dieser grünen Wiese und habe gesagt, Gott, irgendwas, sag mir irgendwas in Vorbereitung auf dieses Fest. Und dann habe ich die Bibel aufgeschlagen und habe gelesen, 2. Samuel, Kapitel 15, die Geschichte von Absalom. Wie Absalom sich vor den Palast setzt und jeden, der zum König will, abfängt und indoktriniert und gegen den König aufbringt. Schön, was hat es mit mir und mit diesem Fest zu tun? Keine Ahnung. Ich habe dann aber im Vorfeld auch immer das Gefühl gehabt, irgendwas wird sein, habe mit anderen Mitverantwortlichen gesprochen, habe gesagt, ich habe keine Ahnung, was Gott mir sagen will, aber irgendetwas wird hier passieren, bei dem wir Entscheidungen treffen müssen, die vielleicht unangenehm sind, aber ich wusste nicht was, aber irgendwie war ich vorbereitet, dass etwas passieren würde. Jetzt war das so, dieses Fest, der Festplatz, das war eine Wiese und von der Landstraße aus geht ein kleiner Feldweg dorthin und dann war die Wiese und ganz hinten auf der Wiese haben wir das große Zelt aufgebaut, sodass jeder, der dahin wollte, Landstraße runter, Feldweg, hinter auf die Wiese, das ist wie wenn es da hinten jetzt steht irgendwo. Die Zelte, wo die Leute übernachtet haben, sind da drum gruppiert. Und dann ist es so passiert, dass am Freitagabend, als wir eigentlich fertig waren mit allem und schon gestartet haben, taucht ein großer Bus auf von einer Sekte. Und die bauen ihr Zelt ganz vorne auf der Wiese auf, genau da, wo man vom Feldweg runterkommt. Auch ein größeres Zelt, haben das ausgelegt mit Strohballen, haben gebacken, haben Tee gemacht, haben die Leute eingeladen, haben Musik da drin gemacht. Aber lehrtechnisch war das was ganz anderes, wie das, was wir eigentlich gehabt haben. Und das war dann plötzlich wie Absalom, der sich vorne hinsetzt und dann hat es nämlich angefangen zu regnen. Und alle Leute, die kommen, die gehen erstmal dort rein, weil sie ja keine Ahnung haben, wie das Ganze organisiert ist. Das war eine richtig dumme Situation und ich habe mit ein paar Leuten zusammen eigentlich die ganze Nacht durch gefleht und gebetet und wusste nicht, was passieren soll. Und im Morgengrauen vom nächsten Tag, ich habe mich tatsächlich, weil ich in der Bibel so gelesen habe und es hat sich angeboten, habe mich auf den Feldweg gelegt, mein Angesicht in den Staub gelegt, habe gebetet und habe dann gesagt, Herr, was hast du mir zu sagen? Dann habe ich wieder die Bibel aufgeschlagen und schlag auf 1. Könige 1, die Geschichte von Adonia, als David alt und erkraut ist. Und eigentlich sollte Salomo sein Nachfolger werden, sein Thronfolger. Aber Adonia hat sich auf den Thron gesetzt, ganz geschwind. Und es wird dann David mitgeteilt. Und David setzt dann Salomo ein als sein Nachfolger. Und Adonia kriegt es mit der Angst zu tun und flüchtet, ohne dass David was tun muss. Ja, könnte ich jetzt wirklich lang erzählen, was den ganzen Tag über passiert ist. Auf jeden Fall war da Konfrontation mit dieser Gemeinschaft. Ich habe viel mit denen gesprochen und habe ihnen gesagt, Leute, ihr könnt da bleiben, aber bitte eure Lehre, bleibt in eurem Bus und haltet euch zurück. Und dann war es so, dann hatten wir unseren Gottesdienststart in dem großen Zelt und es hat angefangen zu schütten wie aus Eimern. Und wir waren alle im Zelt, haben unseren Gottesdienst gefeiert und ich habe nachher mitbekommen, diese Sekte hat beschlossen abzureisen. Und der Bus ist stecken geblieben im Dreck. Die haben im strömenden Regen ihr Zelt abgebaut ihre Sachen eingepackt, mussten irgendwo einen Bauern besorgen mit dem großen Traktor, der ihnen den Bus aus dem Dreck zieht, und sind verschwunden. Und ich sage, das war ganz klar prophetisches Reden von Gott. Vorbereiten, da wird eine komische Situation sein. Und ich war nicht überrascht über eine komische Situation. Und dann aber auch dieses Vorbereiten, hey, ich kümmere mich drum, das Ganze kommt in Ordnung. Wobei ich auch keine Ahnung hatte, wie das in Ordnung kommen soll. Aber Gott hat es in Ordnung gebracht. Und das ist für mich ganz klar prophetisches Reden von Gott, wie er auf Situationen auch vorbereitet. Und nochmal, als Erinnerung vom 1. Korinther 12, 27 und 30, ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Gott hat in der Gemeinde etliche gesetzt, als Apostel, als Propheten, als Lehrer, mit Wunderkräfte, Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitung, verschiedene Sprachen. Aber sind alle Apostel, sind alle Propheten, sind alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, können alle auslegen? Nein, nicht alle haben alles und nicht alle haben irgendetwas permanent. Was nicht heißen soll, dass es keine Propheten gibt oder dass es nicht Leute gibt wie Paulus, dessen Taschentücher man auf die Leute legen kann. Bei mir würden sie wegrennen, aber vielleicht hilft dir das auch schon. Aber nicht jeder hat immer alles. Aber Gott will in der Gemeinschaft haben, dass alles da ist. Es sollte alles idealerweise mehrfach vorhanden sein. Demnach müssten hier jetzt einige Propheten sitzen, einige Leute sein, durch die Gott heute heilen möchte. Sollten einige sein, die einen anderen lehren können. Das sollte eigentlich alles da sein. Aber nochmal die Verse 24 und 25. Wenn aber alle weissagten, und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger herein, so würde er von allem überführt, von allen erforscht. Und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar. Und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. Ich behaupte, manchmal oder sogar öfter redest du prophetisch, ohne dass es dir bewusst ist, dass das prophetisch war. Du redest etwas. Man redet viel den ganzen Tag und manches ist nicht so sinnerfüllt. Und da mögen durchaus Dinge dabei sein, die Gott dir eingegeben hat und die für jemand anderes sind. Dass es eine Botschaft ist, die für jemand ist, der ganz genau weiß, das ist die Botschaft. Was Dave vorhin auch gesagt hat, ist euch vielleicht auch schon mal passiert, dass ihr irgendwo seid und der Prediger, der redet genau zu euch, der weiß ganz genau, was deine Probleme sind, wo du stehst, was du tun solltest. Woher weiß der das? Und dem Prediger ist es gar nicht bewusst, dass du da bist und dass du diese Sachen hast. Aber Gott hat dir das gegeben, auf dass der das mitbekommt. Und so kann es durchaus sein, dass du überhaupt nicht weißt, was du weissagst. Wenn jetzt aber wirklich viele Leute beteiligt sind am Gottesdienst, dann ist dort durchaus das Potenzial, dass viel drin ist, was für jemand anders was ist. Aber Versammlungen wie hier jetzt, 100 Leute, 200 Leute, nicht jeder kann einen Podiumsauftritt haben. Nicht jeder kann vorne stehen. Und ich denke, das ist auch gar nicht im Sinne von Paulus oder von Gott, dass nacheinander jeder mal hier vorkommt und jeder hat etwas. Der eine singt ein schönes Lied, der andere hat eine Prophetie, der nächste ruft die Kranken zu sich hoch. Nee, das ist ja das. Versammlungen sollten nicht so sein, dass hier vorne die Artisten stehen und dort ist das Publikum und es kommen die 10 besten Artisten nach vorne und bieten etwas und danach urteilt das Publikum, das war klasse heute oder naja, verbesserungsbedürftig oder für mich war das gar nichts, ich suche mir ein anderes Zirkus beim nächsten Mal. Gemeinschaft ist mehr. Gemeinschaft soll auch davor und danach sein. Gemeinschaft ist Menschen untereinander. Austausch. Und in diesem Austausch, im zwischenmenschlichen Austausch, dort denke ich mal, wirkt Gott auch kräftig. Und wenn du jetzt jemand hast, wo du sagst, Mensch, der müsste unbedingt mal mit unserem Pastor reden. Ja, warum muss er mit dem Pastor reden? Warum nicht mit dir? Wir sind berufen, Zeugen zu sein. Zeugen kannst du selber sein von dem, was dir passiert ist. Und diese Dinge, wir müssen davon wegkommen, immer zu sagen, komm in die Versammlung und guck, was da vorne passiert. Und das ist das. Und da passiert's. Nein, Wenn ihr zusammenkommt, habe jeder etwas. Und wirklich, es sind nicht nur die Dinge, die auf dem Podium geschehen, wichtig. Es ist wichtig, dass die Toiletten sauber sind. Wenn du zum Essen gehst, Restaurant ist, im Moment ist kompliziert, aber wenn du zum Essen gehst, das Essen ist genial und du musst aufs Klo und die Toilette ist so, dann willst du überhaupt nicht reingehen. Du wirst nie wieder in dieses Restaurant gehen, nie wieder. Und wenn das Essen hervorragend ist, und wenn du in eine Gemeinde gehst, der Prediger, genial, was der so sagt, aber eigentlich alles andere verhebst du dir und kommst schnell wieder nach Hause, dann hätte der, der den Dienst gehabt hätte, zu reinigen, viel dazu beigetragen, den Menschen abzuholen. Die, die an der Türe stehen, die können entweder den Besuchern im Weg stehen oder sie herzlich begrüßen. Nach dem Gottesdienst, wenn man noch zusammenstehen würde, was in Normalzeiten eigentlich auch der Fall ist, kannst du so dankbar sein, dass du die letzten 3 Schokokekse kriegst. Oder du guckst, ob da irgendein Neuer ist oder jemand, der traurig aussieht und bietest dem einen Keks an und gehst ins Gespräch mit ihm. So hat jeder etwas. Und wenn jetzt einer nach der Predigt dir über seine Kopfschmerzen klagt, dann kannst du A, in deiner Tasche kramen, ich glaube, ich habe irgendwo noch eine Aspirin. Oder du sagst, warte mal, wir haben einen, der hat schon mal für einen gebetet, der wurde dann heil. Oder du sagst, darf ich dir die Hände auflegen, darf ich für dich beten? Und so bin ich der Meinung, jeder soll etwas haben. Aktiv, du bist ein Teil des Leibes Gottes. Du bist einer, der begabt ist von Gott. Weil die Geistesgaben kommen von ihm. Und ideal ist deshalb auch nicht bloß diese großen Versammlungen zu haben, sondern auch kleine Versammlungen. Hauskreise, Hauskirchen, Wohnzimmerversammlungen. Ich habe keine Ahnung, wie man es nennen will. Aber diese Veranstaltungen, in denen ausschließlich Publikum und Akteure, da kann sowas nicht passieren. Und darum mag ich euch ermutigen, wie Paulus, strebt nach diesen Gaben und sucht Möglichkeiten, die auch einzubringen. Und dann werden wir, das Interessante ist, Jesus sagt, wir sollen sein Wort verkündigen und er wird es, oder Gott wird es durch darauffolgende Zeichen und Wunder bestätigen. Es sind keine zwei verschiedenen Sachen, Verkündigung und Zeichen und Wunder, sondern Zeichen und Wunder begleiten die Verkündigung. Und wenn du Leute einlädst, wenn du mit Leuten sprichst, wenn du Gemeinschaft hast, weißt du über Nöte, kannst mit ihnen reden, kannst für sie beten und Gott kann es bestätigen durch Zeichen und Wunder. Amen.
Zum Thema Toiletten. Das Jahresteam, denke ich, hat wunderbar die Toiletten gereinigt. Also ihr dürft die verwenden. Da wo jetzt ein blaues Auto steht, könnt ihr reinfahren. Und ich finde auch,
Gott hat jeden